Guten Morgen. Ich muss mich noch kurz sortieren. Ja, die Martina hat ja schon erzählt, dass es heute um Früchte geht. Und ich finde immer, wenn hier im Frühling in dieser schönen Bodenseeregion diese Obstbäume blühen, das ist für mich der Hammer. Ich liebe es. Ich liebe Obst. Ich liebe Obstbäume, die blühen. Und ich finde natürlich, da sind wir hier am Bodensee natürlich privilegiert, gell? Ja, Früchte, Obst, darum geht es heute Morgen in der Predigt. Und es ist ja so, dieses Thema Früchte, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ja, wenn von Früchten in der Bibel die Rede ist, dann meint es ja damit die sichtbaren Auswirkungen von unserem Leben. Also, wenn ich ein Leben lebe mit Gott unter seinen Vorstellungen, dann hat es in der Regel gute Früchte. Und dann gibt es die schlechten Früchte, die aus einem Leben herauskommen, die das nicht an Gott dran ist. Also Früchte meint einfach die Auswirkungen in unserem Leben. Und ganz am Anfang in der Bibel ist auch schon von Früchten die Rede. Wie gesagt, es zieht sich vom ersten Buch bis zum letzten durch. Und da gibt es diese Geschichte, wie Gott die Welt schafft. Ja, Gott schafft einen wundervollen Platz. Er schafft diese tolle Erde. Und er schafft den Menschen. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn ein Ehepaar ein Baby bekommt. Und die Frauen, die kommen dann ja immer ins Nesteln. Ja? Das heißt, man ist schwanger, das Baby ist noch nicht ganz da. Und was macht man dann? Man stellt schon mal das Bettchen hin, wäscht die Wäsche, guckt sich diese Wäsche immer an und streicht vielleicht noch das Kinderzimmer. Also man nestelt so rum und freut sich so auf diese Ankunft von dem Baby. Und ich glaube, ein bisschen so war es bei Gott. Er hat sich gedacht, oh, ich schaffe jetzt hier einen wunderschönen Ort. Ich nestel jetzt den perfekten Ort für meine geliebten Menschen. Und dann lesen wir ganz am Anfang in der Bibel 1. Mose. Moment, ihr seid es gewohnt, dass das immer hier kommt, gell? Jawohl. 1. Mose 2. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde, als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte. Wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen, um den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf und bewässerte das Land. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also, Gott hat genestelt. Ja, er hat diesen Garten geschaffen, hat dieses wunderschöne Paradies vorbereitet für den Menschen. Und dann stellt er eben diese Bäume, alle Arten von Bäume in diesem Garten und in der Mitte diese zwei Bäume. Und dann lesen wir weiter. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten, er solle ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du von diesen Früchten isst, wirst du auf jeden Fall sterben. In der Mitte diese zwei Bäume. Und vielleicht habt ihr euch das schon gefragt, wieso, und das habe ich mich auch schon gefragt, wieso stellt Gott überhaupt diese zwei Bäume in die Mitte des Gartens? Ja, also er sagt, ich habe euch ein Paradies gemacht und ihr dürft von allem haben, aber es gibt eine Ausnahme, da ist ein Baum, von dem esst ihr nicht. Und ich meine, die Antwort ist logisch, das wissen wir. Liebe lässt immer die Wahl. Das heißt, Gott liebt den Menschen, er möchte, dass der Mensch ihn liebt. Aber er hat natürlich die Wahl. Der Mensch hat die Wahl, sich auch gegen Gott zu entscheiden, weil hätte er die Wahl nicht, dann wäre es keine Liebe, dann wäre es Manipulation. Ja? Dann würde Gott uns manipulieren, ihn zu lieben sozusagen. Manchmal denke ich, Mensch, Herr, du hättest diesen Baum ja auch irgendwo verstecken können, so am Rand vom Garten. Aber nein, Gott sagt, hey, ihr dürft alles haben und in der Mitte stehen dann diese beiden Bäume. Übrigens, vom Baum des Lebens durften die Menschen ja essen. Und dann, wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Feind, der Satan kommt als Schlange oder wie auch immer. Ich stelle mir das immer so vor, dass das sich auch echt in der Eva ihren Gedanken abgespielt hat, weil so kommt der Feind ja heute noch. In unseren Gedanken fängt das alles immer an. Und er stellt es ja ganz schön clever an. Weil er fragt, jetzt hat euch Gott in diesen wunderschönen Garten hier reingesetzt und ihr dürft von keinen Früchten essen. Doch, wir dürfen von allen Früchten essen, nur von dem einen Baum nicht. Der eine Baum. Also er stellt es ja schon clever an, gell? Geschickt fragen. Und die Taktik, die geht natürlich auf, die geht heute noch genauso auf wie damals. Plötzlich ist dieser eine Baum von diesen 1000 Bäumen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der, von dem lasst er die Finger. Wir wissen auch, was passiert. Hier geht's weiter. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Nein, ihr müsst nicht sterben, die machen euch klug. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Dieser Baum, von dem sie nicht essen durften, der heißt ja Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder Baum der Unterscheidung von Gut und Böse. Und was haben sie erkannt? Sie sind nackt. Tolle Erkenntnis. Davor hat es nicht gestört. Das heißt, dass der Mensch eigentlich ursprünglich nicht dafür bestimmt war, das Böse zu kennen. Er war dafür bestimmt, das Gute zu kennen, das gute Leben. Gott hat gesagt, da ist alles für euch bereit, der Baum des Lebens, esst. Das Leben, das pure Leben war für den Menschen bestimmt. Als Gott den Menschen schuf, hat er nicht gesagt, ich will euch jetzt klein halten, sondern er hat gesagt, ihr dürft alles haben. Das pure Leben, Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch war nicht dafür bestimmt, das Böse kennenzulernen. Aber es ist dumm gelaufen, oder? Wir haben von diesem Baum der Erkenntnis gegessen, weil wir wollen uns ja nicht klein halten lassen. Wir wollen ja selber entscheiden. Und diese beiden Bäume aus dem Paradies, der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens, die gibt es auch in meinem und in deinem Leben. Und jetzt schauen wir uns mal an, nach was das so schmeckt. Die Früchte. Das Logische ist ja, dass Bäume Früchte hervorbringen. Und auch diese beiden Bäume, die haben Früchte. Und wir fangen hier mal an. Ich habe euch hier den Baum des Lebens mitgebracht. Und der Baum des Lebens, an dem wachsen Früchte. Das waren die Früchte, von denen haben die Menschen essen dürfen. Und diese Früchte, die schmecken. Die schmecken nach Leben. Die schmecken nach Freude, die schmecken nach Freiheit. Diese Frucht, die schmeckt nach Liebe und nach Frieden. Hier gibt es noch eine Frucht, die heißt Selbstbeherrschung. Zack. Ruhe. Das war jetzt, ja? Ja. Innere Ruhe, das darf außen ruhig stürmen. Geduld, das finde ich auch eine sehr gute Frucht, eine sehr, sehr wertvolle Frucht. Kraft loszulassen, Kraft des Loslassens. Ich muss nicht alles krampfhaft festhalten, ich darf loslassen. Am Baum des Lebens spielen sich Beziehungen ab, die gelingen. Hier, Beziehungen. Letzte Woche hat ja der Erwin Weibel gepredigt. Erinnert ihr euch? Definition von Sanftmut. Das ist auch eine Frucht, die hier wächst. Sanftmut, Mut, sanft zu sein und doch, wie war's? Entschlossen und sanft zugleich, gell? Mhm. Einheit, auch eine sehr wertvolle Predigt von Martin. Vor 2 Wochen, glaube ich, gell? Einheit ist auch so eine köstliche Frucht am Baum des Lebens. Hier gibt es Sicherheit, ja? Hier fühle ich mich sicher. Am Baum des Lebens ist die Fülle pur. Ach, und das ist auch noch eine sehr schöne Frucht, Belehrbarkeit. Hier lasse ich mir auch mal was sagen, hier halte ich nicht an meinen Dingen fest. Ja, so wachsen einfach ganz verschiedene Früchte. Ihr seht schon, das ist alles, was, wo ich jetzt finde, das schmeckt doch nach Leben, oder? Da wird man wirklich gern reinbeißen in so eine Frucht. Das ist der Geschmack, der hier wächst am Baum des Lebens. Und der war bereit für den Menschen. Da war kein Tabu, an diesem Baum zu essen. Jetzt gibt es noch den anderen Baum. Und jetzt wollen wir uns auch noch die Früchte angucken. Die schmecken ein bisschen anders. Gott hat ja gesagt, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Das heißt, diese Bäume, diese Früchte hier, die haben den Geschmack von Tod. Mangel schmeckt nicht nach Leben. Gier und Neid. Kraftlosigkeit, auch eine Frucht, die wir manchmal leider schmecken, sind Sorgen. Hier herrscht nicht Beziehung und Liebe, hier herrscht Härte und Gnadenlosigkeit. Manipulation. Und Unbelehrbarkeit. Ich weiß, was richtig ist und lass mir von niemandem das Gegenteil sagen. Das Ganze schmeckt auch nach Bedrückung. Ja, es ist nicht frei und irgendwie. Ja. Kontrolle ist hier auch zu Hause, gehört auch zu Manipulation. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich kontrolliere die Dinge. Und letztendlich schmeckt es nach Lähmung. Und hier herrscht auch keine Versöhnlichkeit. Von welchem Baum würdet ihr lieber essen? Blöde Frage, gell? Ja, mit diesen Früchten ist es ja immer so eine Sache. Obstbäume haben die ganz natürliche Aufgabe, dass sie Früchte produzieren. Also ein Apfelbaum hat die Bestimmung, Äpfel zu produzieren. Jetzt ist es aber so, dass der Apfelbaum sich nicht fragt, wie mache ich jetzt Früchte? Wie produziere ich jetzt gute Äpfel? Sondern es ist klar, wenn die Wurzel stimmt und der Baum gesund ist, dann ist es das natürliche Resultat, dass da Äpfel hervorkommen. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn der Baum, Apfelbaum keine Früchte bringt, dass ich halt oben versuche, eine Schönheits vorzunehmen. Das bringt nichts. Der Baum wird keine Äpfel produzieren, wenn ich oben an den Zweigle ein bisschen rumschnippel. Sondern wir müssen uns die Wurzel angucken. Weil klar ist, so wie die Wurzel ist, so sind die Früchte. Und da muss man gar nichts groß hinzufügen. Und so ist es auch bei diesen Bäumen. Die haben auch bestimmte Wurzeln. Und wenn ich mir diese Geschichte jetzt nochmal am Anfang der Bibel vor Augen führe, die Wurzeln. Da meine ich, gab es da die eine böse Wurzel bei der Eva und beim Adam und die heißt Zweifel. Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt, Gott will dir was vorenthalten? Er meint es nicht wirklich gut mit dir. Er will dich klein halten. Er will dich dumm halten. Nein, du wirst nicht sterben. Er will einfach nur, dass du klein bleibst. Er ist nicht wirklich gut. Wer weiß, ob ich diesem Gott vertrauen kann? Ob er mir nicht was vorenthält? ist bei ihm wirklich das Leben pur? Ist bei ihm wirklich die Fülle? Ja, das sind so diese Zweifel. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Zweifel auch. Zweifel. Und ich glaube, was aus diesem Zweifel resultiert, was ich jetzt aber auch mal als Wurzel definiert habe, und das geht so in dieselbe Kerbe, das ist Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Gott könnte mir ja irgendwas Böses zumuten. Ich habe Angst vor Gott, er könnte es nicht gut mit mir meinen. Ich habe Angst vor Gott und ich kann ihm irgendwie nicht vertrauen. Angst und Zweifel. Das gehört so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Und ich meine, dass auch diese Wurzel hier, das ist eine Wurzel, die kann ziemlich lähmen, gell? Und ich glaube, die letzte Wurzel, die wir am Baum der Erkenntnis finden, ah, Moment, ich habe ja hier noch das Schildchen, dass wir das auch sehen. So. Und letztendlich ist es auch unser Stolz, unser Ego. Ich möchte entscheiden, wo es lang geht. Ich möchte entscheiden, wo es lang geht, weil ich weiß ja nicht, ob Gott das wirklich alles immer so gut macht. Und letztendlich, also wenn ich hier schon bin, bei diesen Zweifeln und bei einer Angst, dann ist das das Normale, dass ich auch sage, hey, es geht hier ja auch um mich, um meinen Stolz. Ich glaube, das sind so die Wurzeln, die wir hier unten finden. Und was daraus entsteht, wenn ich Angst habe, und wenn ich zweifle an Gott, wenn ich auch an seiner Güte zweifle und an dem, dass er versorgt, dann muss ich ja selbst für mich sorgen. Und dann muss ich ja selbst für mein Recht sorgen. Reicht es, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist? Vielleicht muss ich dem noch was hinzufügen. Wenn ich hier unten zu Hause bin und da eine Wurzel bei mir vorherrscht, dann führt es letztendlich dazu, dass ich selbst für mein Recht kämpfen muss. Selbstgerechtigkeit. Ich muss für mein Recht kämpfen. Ich nehme das jetzt mal als Stamm. Ja, diese Wurzeln, die führen so ein bisschen dazu, dass ich für mein Recht kämpfen muss. Und wenn wir das jetzt auf den ersten Blick angucken, dann müssen wir ja schon sagen, also bitte, da hält sich doch niemand auf. Ist ja wohl offensichtlich schlecht, gell? Also ich kenne das Leben am Baum der Erkenntnis. Und ich bin schon sehr lange Christ. Und ich weiß, wie diese Früchte schmecken. Die Sache ist ja die, wir schmecken die Früchte, wenn wir reinbeißen. Und dann merken wir, irgendwas schmeckt hier nicht nach Leben, sondern nach Tod. Aber nach außen hin sehen diese Früchte vielleicht ganz verlockend aus und richtig. Denn hat ja über die Pharisäer gepredigt. Ja? Und bei den Pharisäern war das ja auch so. Sie haben es ja alles richtig gemacht. Sie wussten genau, wie es richtig ist. Und die Gesetze so befolgen und hin und her. Und nach außen hin das perfekte Leben geführt. Und innerlich verurteilend, da waren sie wieder voll hier, Selbstgerechtigkeit. Weil wenn ich weiß, was richtig und falsch ist, dann bestimme ja auch ich, wie die anderen leben müssen. Und dann werde ich verurteilend. Und dann sind wir wieder hier, bei der Manipulation, bei der Kontrolle. Wenn ich nach meinen Maßstäben lebe, was richtig und falsch ist, dann beurteile ich nicht nur mich, sondern auch die anderen nach diesen Maßstäben. Ich bin voll im Selbstgerechtigkeit. Und ich muss euch sagen, hier war ich wirklich lang zu Hause. Ich bin aufgewachsen als christliches Mädchen einer christlichen Familie und Jesus und Gott und Kirche und Gemeinde, das war immer Teil von meinem Leben. Mein Problem war hier, Zweifel. Ich habe ganz oft geglaubt, Gott ist enttäuscht von mir. Das war wie so ein Fluch, das so über meinem Leben gehangen hat. Du kannst dich anstrengen, wie der Witsch. Gott ist eh enttäuscht von dir. Gott ist enttäuscht von dir. Hast es wieder nicht geschafft. Warst wieder keine brave Tochter. Hast wieder so und so dich verhalten. Hast wieder nicht geschafft, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ich habe gedacht, dass Gott sich nur für mich interessiert, wenn ich mich mit frommen Dingen auseinandersetze. Das hat dazu geführt, dass ich voll hier war. Ich bin nicht richtig, ich muss mich ein bisschen mehr bemühen. Ja, Jesus ist zwar für meine Sünden gestorben, aber wenn ich ehrlich bin, also ich muss dem schon noch was hinzufügen. Ich versag ständig. Ob das für mich reicht? Und das hat zu einem Leistungsdruck geführt und letztendlich war ich oft hier. Kontrolle. Ich muss die Kontrolle haben, weil, ja, das wird sonst nicht gut, wenn ich hier die Kontrolle abgebe. Und vor allem auch hier Härte. Nach außen hin versucht es richtig zu machen, aber irgendwie gemerkt, es schmeckt nicht gut. Und das ist eben der Punkt gewesen, ja. Es war nicht so, dass es offensichtlich schlecht ist, sondern der Geschmack hat einfach nicht nach Leben geschmeckt. Ich weiß nicht, ob du diesen Geschmack auch vielleicht kennst. Jetzt gucken wir uns mal die Wurzeln am anderen Baum an. Da gibt es nämlich auch Wurzeln, weil auch hier ist es so, die Früchte sind das ganz normale Resultat von den Wurzeln. Also wir müssen nicht hier oben anfangen, vergesst's. Hier unten, was hier abspielt, das ist die Frage, das ist die große entscheidende Frage. Und da gibt's Glaube. Ich glaube, was in deinem Wort steht, Herr. Ich glaube einfach mal, dass das die Wahrheit ist, dass du ein guter Gott bist. Ich vertraue darauf, dass du versorgst. Ich vertraue darauf, Jesus, dass du der gute Hirte bist, bei dem kein Mangel ist. Bei dir ist kein Mangel. Bei dir ist die Fülle. Ich vertraue einfach mal darauf, Jesus, dass das, was du am Kreuz für mich getan hast, dass es ausreicht, selbst für mich. Ich vertraue jetzt einfach mal, dass dein Wort die Wahrheit ist und nicht meine Erfahrungen und meine Gefühle. Ich vertraue dir. Und letztendlich ist es Demut. Und da gefällt mir die Definition vom letzten Sonntag vom Erwin. Demut heißt, den Mut haben, Jesus an erste Stelle zu setzen. Im Gegensatz zum Stolz, weil da bin ich ja an erster Stelle. Da hocke ich auf dem Thron, habe ich das Sagen. Und hier ist es die Demut. Jesus. Und was daraus folgt, wenn diese Wurzeln hier sind, dann muss ich nicht mehr selbst um mein Recht kämpfen, sondern Gott ist meine Gerechtigkeit. Das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, reicht komplett aus. Für mich. Für jeden. Ich muss dem nicht noch was hinzufügen, indem ich mich jetzt bemühe und anstrenge, irgendwie gute Früchte zu produzieren. Gott ist meine Gerechtigkeit. Er kämpft auch für mein Recht. Da bin ich voll entspannt. Da kommt dann auch so eine Ruhe und so ein Vertrauen und so eine Gelassenheit, weil ich muss nicht um alles selber kämpfen. Ich finde Kämpfen anstrengend. Ich lasse doch lieber Gott für mich kämpfen. Er ist doch meine Gerechtigkeit. Er hat es doch erledigt. Jesus hat es vollbracht, ein für alle Mal. Sünde ist doch kein Problem mehr für Jesus. Er hat doch dafür bezahlt, komplett. Es reicht sogar für mich. Es reicht auch für dich. Und jetzt ist es aber so, ich glaube, dass wir herausfinden müssen, immer wieder, nach was schmeckt es denn gerade in meinem Leben. Weil ich glaube, wir sind immer so ein bisschen in Gefahr, ja, hier zu sein und merken es vielleicht manchmal nicht so ganz. Und Jesus will, dass wir hier leben am Baum des Lebens, weil hier ist die Fülle. Und ich war diese Woche auch wieder hier zu Hause. Ich erzähle euch ein Beispiel, brandaktuell aus meinem Familienalltag. Montag Nachmittag, Hausaufgabensituation bei Familie Völl. Und das auch noch kurz vor den Sommerferien. Die Luft ist raus bei den Kindern, bei den Eltern, bei allen und auch bei mir. Und es gab einen Riesenkonflikt mit einem unserer Kinder. Und du musst jetzt so, wie ich das will. Ich war voll hier, Kontrolle, Härte. Und wenn es nicht so läuft, dann kriegst du aber sowas von Ärger. Und du machst jetzt so, wie ich das will. Das Resultat war, dass wir beide geblärt haben. Es war echt zum Kotzen. Ich habe geheult. Ich war so wütend. Ich hatte so eine Wut. Ich hätte sie. Und ich bin runter ins Büro. Die Bärbel hat mich gerettet und mein Mann. Die Bärbel hat mich angeguckt und nur gesagt, was ist los? Und ich habe gesagt, Bärbel, ich könnte sie mehr, ich könnte sie. Oh. Hat sie mich in den Arm genommen, hat für mich gebetet. Und mein Mann hat super gemacht. Er hat gesagt, jetzt gehst du raus. Ich gehe hoch, regel das oben, soweit es geht. Und du gehst jetzt mal eine Runde laufen. Okay. Bin ich laufen gegangen, war echt noch emotional geladen und sagt nur, Jesus, was ist das Problem? Und was sagt er? Bist am falschen Baum. Oh. Er hat mir gezeigt, guck mal, was hier gerade bei dir abspielt, das ist hier. Es geht immer um die Wurzeln. Und er hat gesagt, du vertraust nicht. Mein Problem ist ein bisschen, dass ich manchmal Angst habe, dass mir meine Kinder irgendwie entgleiten könnten. Ja? Ich habe Angst, wenn sie sich nicht so anstrengen und bemühen, dann wird es nichts mit ihnen. Dann fallen die irgendwie in der Schule durch, hängen ab und ja, bringen nicht die Leistungen. Voll übel. Aber er hat mir einfach gezeigt, guck mal, hier unten, Angst und Zweifel. Du hast Angst und jetzt versuchst du zu manipulieren. Du versuchst, deine Tochter dahin zu manipulieren, dass es dir gut geht. Dabei ist dein Problem einfach, du vertraust mir nicht. Oh, okay, Jesus, danke. Und noch eine andere Wurzel hat er mir offenbart und das ist hier. Ganz klarer Fall, Ego, Stolz. So kann die mit mir nicht umgehen. Ich bin hier die Mutter. Also die hat ja gefälligst zu tun, was ich jetzt will. Und ich habe recht. Aber sie fand, sie hat recht. Nee, ich habe recht. So, voll hier unten. Und Jesus hat mir gezeigt, du hör mal, du bist gestorben. Dein alter Mensch ist tot. Weck ihn jetzt nicht wieder auf. Und ich musste mich daran erinnern, dass mein alter Mensch, die alte Graciela Völl, am 7.7.2002 im Bodensee ertränkt ist. Nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Ich bin eine neue Kreatur, komplett neu geschaffen. Und das ist für mich eine gute Botschaft, dass dieser alte Mensch tot sein darf und dass ich den auch tot sein lassen muss und dass ich nicht hier herumfuhrwerk und versuche, den wieder irgendwie ins Leben zurückzurufen. Und er hat zu mir gesagt, Graciela, der alte Mensch ist tot, jetzt lebe ich in dir. Setz mich mal wieder auf den Thron und nicht deinen Stolz. Stolz ist ja auch das Problem, warum ich oft verletzt bin, gell? Hey, und wenn Jesus aber, wenn ich hier bin, dann bin ich doch auch nicht verletzt, weil dann treffen die Dinge Jesus. Wenn Menschen mich verletzen wollen, dann treffen sie ihn, weil er lebt ja jetzt in mir. Also, ich war am Baum des Lebens, ich war am Baum der Erkenntnis. Und das Schöne ist, ich kann sofort wechseln. Das ist das Schöne. Jesus ist der Weg zum Baum des Lebens. Jesus ist der Baum des Lebens. Und weil er das erledigt hat am Kreuz, Gottes Gerechtigkeit, er hat es erledigt, kann ich einfach sagen, danke Jesus, dass du mir das gezeigt hast. Und ich kann Buße tun. Buße tun heißt einfach, ich erkenne, hier ist was falsch. Und ich wende mich ab und gehe zu Jesus und sage, hey, danke, dass ich zu dir kommen darf. Danke, dass ich hier leben darf. Buße tun heißt nicht, ich versuche jetzt mit aller Gewalt hier herum zu therapieren. Ich glaube, da sind wir manchmal in Gefahr, ich kenne das von mir, dass wir versuchen, am Baum der Erkenntnis zu bleiben und noch irgendwas Gutes aus diesem Baum rauszuholen. Ja, wir müssen doch da irgendwie gute Früchte noch hinkriegen, so. Aber es funktioniert nicht, weil wenn die Wurzeln hier so sind, Da braucht man gar nicht anfangen, an diesem Baum rumzutherapieren. Das Einzige, was hilft, ist, lass den Baum tot sein und geh zum Baum des Lebens. Ortswechsel. Sofort. Und das finde ich das Geniale. Buße tun heißt, ich darf erkennen, hier schmeckt's nach Tod. Jesus, zeig mir, wo ich gerade, was ist hier gerade mein Problem? Ah, okay, bin wieder bei den alten Wurzeln, will ich nicht. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Und voll Freude darf ich am Kreuz vorbei, an Jesus vorbei, zu Jesus gehen. Er hat's doch erledigt. Und ich kann sagen, Jesus, ich will wieder hier leben. Und ich glaube, dass du mein Versorger bist. Und ich lasse die Angst jetzt weg und sage, ich vertraue dir, weil du meinst es gut und du wirst auch meine Kinder irgendwie, ja, du hast ja auch mit mir hinkriegt, also wirst du mit denen erst recht hinkriegen, dass denen was wird, so. Ich lasse meine Angst los und gehe zu Jesus. Die Frage ist, nach was schmeckt es in deinem Leben? Ich glaube, das ist ein Prozess, dass wir das immer schneller erkennen. Wenn ich es erkannt habe, dann kann ich sofort wechseln. Aber ich glaube, was ein Prozess ist, dass wir immer schneller entlarven, nach was schmecken denn unsere Früchte gerade? Hier schmeckt es irgendwie nicht nach Leben, hier schmeckt es nach Kontrolle, nach Manipulation, nach Sorgen. Irgendwie schmeckt es nicht nach Leben. Und das immer mehr zu entlarven, das ist ein Prozess. Paulus nennt es übrigens Leben im Fleisch und Leben im Geist. Und Paulus sagt auch ganz klar, ich lese euch die Stelle aus Römer 8 vor, Römer 8, ab Vers 12. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von den Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die vom Geist Gottes gelenkt werden, sind seine Kinder. Der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir anfangen, das zu hassen. Der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir anfangen, dass das nicht mehr das ist, was wir wollen. Und er ist der, der uns die Kraft gibt, dass wir hier zu Hause sind. Das immer schneller erkennen, entlarven und sagen, Jesus, bei dir ist der Platz, hier will ich leben, hier will ich ständig leben. Das kann man übrigens auch wunderbar mit Kindern machen. Mir helfen diese Bäume, um das zu veranschaulichen, auch Kindern gegenüber. Unser Sohn kam die Woche nach Hause. Der schlimmste Tag in meinem Leben. Er wurde ganz, ganz übel unfair behandelt von einem Klassenkamerad und der Lehrerin. Ich meine, das ist seine subjektive Wahrnehmung. Weiß jetzt auch nicht so ganz genau, aber für ihn war es ganz schlimm. Und er hat wirklich gelitten. Und er hat wirklich innerlich geblutet. Und dann haben wir ihm gesagt, Elias, schau, das ist echt blöd, was dir da passiert ist. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst an diesem Baum der Erkenntnis und sagst, das ist nicht recht. Das ist unfair. Aber dann wird es in deinem Leben hier, dann wirst du nicht froh. Dann wird es hier nach Bitterkeit schmecken, nach Wut, nach Zorn. Und du bist nicht froh und frei. Oder wir gehen jetzt gemeinsam zum Baum des Lebens zu Jesus und sagen, Jesus, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist. Ich vertraue dir. Danke, dass du mich kennst, dass du die Ungerechtigkeit siehst und ich vergebe und ich lasse los, weil du hast mir vergeben. Und dann wirst du diese Fülle schmecken, diese Früchte schmecken. Und er hat sich entschieden, er hat dann gesagt, ja, ich komme mit euch zum richtigen Baum, zum Baum des Lebens. Und so durften wir das mit unserem Sohn auch schon eintrainieren. Ja? Dieses Eintrainieren, da bin ich voll drin. Das ist echt sowas, wo ich immer wieder merke, oh, okay, falscher Geschmack. Auf geht's, Buße tun, rübergehen. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr hier zu Hause sind, bei Jesus. Weil das ist unsere Bestimmung. Dafür waren wir geschaffen. Nachdem Eva und Adam am Baum der Erkenntnis davon gegessen hatten, mussten sie ja raus aus diesem Garten. Ja, Gott hat gesagt, so, jetzt ist Ende. Ihr habt hier davon gegessen. Und bevor ihr jetzt ewig so in diesem elendige Zustand lebt, müsst ihr raus. Der Weg zum Baum des Lebens war versperrt. Aber der ist jetzt wieder offen, weil Jesus kam und weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil Jesus diesen Weg zum Leben wieder frei gemacht hat. Hier ist deine Bestimmung zu leben. Für welchen Baum entscheidest du dich? Nach was schmecken deine Früchte? Fang an, sie zu entlarven. Und dann komm zu Jesus. Komm zum Baum des Lebens. Hier spielt sich das wahre Leben ab. Ich möchte euch zum Schluss noch Zukunftsmusik zeigen. Ich habe euch am Anfang die Geschichte erzählt aus dem ersten Buch der Bibel. Und eben das Thema Früchte zieht sich durch bis ins letzte Buch der Bibel. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da ist ja davon die Rede, wie es irgendwann sein wird. Zukunftsmusik. Und da gibt es auch einen Baum. Ratet mal welchen. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall. Der Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf den beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen. Das ist der Fluch hier drüben. Denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr, Gott, über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Zukunftsmusik. Ey, diesen Baum will ich echt mal haben. 12 verschiedene Früchte jeden Monat. Die Blätter dienen zur Heilung. Das ist Jesus. Die Fülle, die Heilung, alles ist bei ihm. An welchem Baum lebst du? Vielleicht wird es Zeit zu wechseln. Ich wünsche uns, dass wir uns hier treffen. Immer wieder hier treffen und hier leben. Amen.
Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.